Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute über einen Hebel der Markenführung, der Unternehmen wie Lego, IKEA, O2, Porsche, Airbnb und Dyson erfolgreich machte und damit ganze Branchen revolutionierte. Strategisches Design. Gutes Design erzeugt Aufmerksamkeit, schafft Kundenbindung und Zahlungsbereitschaft, also Markenkraft. Wenn Design so mächtig ist, warum haben dann aber besonders mittelständische Unternehmen selten eine klare Designstrategie? Wie hängen Design und Markenstrategie eigentlich zusammen? Diese beiden spannenden Fragen diskutiere ich heute mit dem Designer und Markenberater Stefan Herrmann. Er sagt, Design ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren und eines der am häufigsten missverstandenen Konzepte. Der Begriff muss neu definiert werden. Und gutes Design startet immer auf der Ebene der Unternehmensführung. Stefan ist ein mehrfach ausgezeichneter Industriedesigner. Er sammelte Erfahrungen in großen Agenturen wie beispielsweise Frog, die viele legendäre Designs für Sony, Disney und Apple geschaffen haben. Heute leitet er seine eigene strategische Beratungsagentur Baselift und ist Autor von The Right How: How Leaders Maximize Product Value and Business Success Through Design Strategy. Stefan, willkommen bei Markenkraft.
Hallo, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen. Wenn du Markenkraft hörst, was ich weiß, dass du tust, dann weißt du, dass ich immer dort anfange. Das heißt, lass uns erst mal über dich als Mensch sprechen. Zum Beispiel, womit hast du dein eigenes erstes Geld verdient?
Mein erstes eigenes Geld, das war mit 13 Jahren als Postbote in einer 7000 Einwohner Stadt, Dorf, eher ein Dorf. Und ich erinnere mich daran, wie ich im tiefsten Winter mit meinem besten Freund auf unserem BMX das Geld der Abonnementen einsammeln musste und dort vermutlich den größten Ärger meiner Mutter bekommen habe, weil wir erst um Mitternacht nach Hause gekommen sind. Das war mein erstes verdientes Geld. Hart verdientes Geld, lehrreich.
Hört sich so an. Und ihr habt dann so Prospekte oder sowas ausgeteilt oder die Abonnements. Was waren das für Abonnements?
Das dort ansässige Mitteilungsblatt. Das heißt, Mitteilungsblatt. Die neuesten Nachrichten über das Dorf.
Mhm. Super. Und das Geld, was du dann verdient hast, wofür hast du das dann ausgegeben?
Tatsächlich für ein Fahrrad. Ich hatte immer, ich musste auf meinem Weg zur Schule immer an so einem Fahrradladen vorbei und dort stand das in dem Schaufenster. Es war wunderschön und orange. Und ich wollte es unbedingt haben und da habe ich gesagt, gut, das werde ich mir jetzt holen. Und da das Taschengeld nicht gereicht hat, musste ich arbeiten.
Und war da die Marke schon wichtig beim Kauf dieses Rads?
Nee, aber die Farbe. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch kein Verständnis dafür gehabt, was ein Markenprodukt ist. Ich fand es tatsächlich ganz simpel ausgedrückt einfach nur cool, dieses Fahrrad zu haben. Und das war es mir wert, durch den Schnee zu stapfen.
Ja. Und wann hast du so aus der Erinnerung das erste Mal eine Entscheidung aufgrund einer Marke gefällt?
Das muss so mit 16, 17 gewesen sein. Als ich noch mehr Zeit hatte, ein leidenschaftlicher Gamer. Und alle meine Freunde waren damals auf dem Trip PlayStation. Das musste immer die PlayStation sein mit allem drum und dran. Und ich habe mich damals aber ganz bewusst immer für die Nintendo-Produkte entschieden. Da haben sie dann immer gesagt, oh, die Grafik ist so schlecht und die Spiele sind so kindisch und so weiter und so fort. Aber ich habe immer ein gutes Gefühl gehabt mit den Nintendo-Produkten. Die haben mich immer auf eine Art und Weise, sage ich mal, berührt, was eine PlayStation nicht geschafft hat. Ich habe mich nie für dieses Leistungsspiel dieser Konsolen interessiert, sondern vielmehr darüber, was gibt es Neues, was kann man machen, wie kann man als Familie zusammenspielen mit meinem Bruder damals oder eben mit Freunden auf dem Sofa. Und da hat mich Nintendo immer viel mehr abgeholt und das hat sich so tatsächlich bis in die Mitte meiner 20er Jahre so immer begleitet, dieser Blick auf die Welt von Nintendo.
Also war die Erfahrung mit den Nintendo einfach anders gestaltet? Da sind wir ja schon beim Thema Design. Das war wahrscheinlich nicht so bewusst, aber du hast es gespürt. Irgendwie hat es sich anders angefühlt. Wie bist du denn dann zum Design gekommen? Erzähl mal so die Schlüsselmomente, Was, wie hat die, wie hat, wie kommt man da drauf? Bist du als Kind, hast du gesagt, ich werde Designer? Wahrscheinlich, du wusstest gar nicht, was Designer ist, oder? Eher Feuerwehrmann oder so.
Als ich 12 Jahre alt war, habe ich die Augen meines Vaters zum Leuchten gebracht, als ich gesagt habe, ich werde mal Autoverkäufer. Heute kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als in der Autoindustrie zu arbeiten. Aber wie ich zum Design gekommen bin, ist leider keine sehr tolle Geschichte, sondern ich habe den Weg zum Design gefunden, weil ich schlicht und ergreifend nicht wusste, was ich tun soll, bis ich einen Freund in der Schule getroffen habe, den guten Eddie, der mit seinem Kugelschreiber auf einem leeren Blatt Papier Wunder bewirken konnte. Und er hat dort Sachen gezeichnet, die einfach für mich außerhalb von allem war, was irgendwie Menschen möglich zu sein schien. Und das hat mich für den reinen Entwurf dieser Designgeschichte sehr begeistert. Und so habe ich dann eben auch angefangen zu zeichnen und habe dann da Freude dran gefunden und überlegt, wie kann man damit Geld verdienen. Und so war dann der Weg zur Überlegung, Design zu studieren, nicht mehr weit. Und so kam ich dann letzten Endes zur Designhochschule in Pforzheim.
Ah ja, okay. Die Schönheit hat dich eingesogen. So. Stefan Sagtmeister sagt ja auch immer, ne, Schönheit ist Funktion. Es hat eine Funktion. Es zieht die Leute an und bezaubert sie. Und das ist da, ja, super. Und dann hast du in Pforzheim studiert, Industriedesign. Das, glaube ich, habe ich in der anderen Moderation nicht erwähnt. Aber Pforzheim hat ja auch einen guten Ruf in der Richtung, hat eine lange Geschichte, glaube ich, in dem Bereich Industriedesign. Und dann hast du ein paar Stationen bei Frog und einigen größeren Agenturen. Willst du uns da ein bisschen dran teilhaben lassen, wie sich so dein Blick auf Design geändert hat? Also am Anfang hast du wahrscheinlich gesagt, ja, mit Kugelschreibern hübsche Bilder auf Papier malen, das ist Design. Und dann so Stück für Stück kamen dann andere Aspekte dazu.
Das ist richtig, das ist richtig. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu studieren, im ersten Semester haben mich meine Eltern, die beruflich überhaupt nichts mit dieser Welt zu tun haben, immer gefragt, ja, was machst du denn da eigentlich? Wofür studierst du das da? Und da habe ich immer gesagt, ja, ich bin derjenige, der am Ende sagen wird, wie ein Produkt aussieht, während es die anderen bauen. So habe ich mir das damals in Anführungsstrichen eingeredet. Mit diesem Gedanken bin ich in das Studium gegangen. Und während dem Studium selbst, war ein Bachelorstudiengang, 7 Semester, gab es immer wieder Stationen, in denen das auch so vermittelt wurde. Jetzt nicht unbedingt in Gänze und von allen natürlich, sondern eher so, dass man das Gefühl hätte, okay, man ist halt eine Position in so einem Entwicklungsprozess eines neuen Produktes zum Beispiel oder einer Internetseite. Und man hat dann diese Aufgabe der Visualisierung zu übernehmen. Und so bin ich in diesem Studentendasein gewachsen. Und das hat sich dann nach dem Studium ganz, ganz schnell geändert. Meine erste Station nach dem Designstudium war Frog Design. Und direkt am ersten Tag bei Frog Design ist etwas passiert, das meinen Blick gänzlich verändert hat. Und zwar wurde dort die gesamte Designmannschaft eines koreanischen Consumer Electronic Herstellers eingeladen, an einem 2-Tage-Seminar teilzunehmen und sich beibringen zu lassen, wie man Design strategisch angeht. Und für jemanden, der frisch aus dem Studium kommt und glaubt, okay, ich bin jetzt in dieser Firma und ich werde jetzt, keine Ahnung, den nächsten Router gestalten, war es erstmal ganz interessant zu erfahren, dass dort Wissen weitergegeben wird an andere Designer. Das war erstmal seltsam. Man geht im ersten Moment davon aus, wir machen doch auch Produkte, warum geben wir dieses Wissen weg? Und dann über die Zeit bei Frog Design, in den Gesprächen mit den erfahrenen Leuten dort, wurde mir dann einfach eine Welt eröffnet in Bezug auf das, was Designer eigentlich tun, beziehungsweise was Unternehmen von Designern verlangen sollten, die mir vorher nicht bekannt war. Und das ist genau diese strategische Design-Denke, die du vorhin schon angesprochen hast. Das wurde dann ziemlich schnell, als ich den Arbeitgeber gewechselt habe, dann auch auf die Prüfung gestellt, dieses neue Mindset. Nach Frog Design bin ich zu Studio Syn gewechselt. Das ist innerhalb Deutschlands, man kann eigentlich auch sagen Europas, eines der Zugpferde im Bereich Reisemobilgestaltung und Wohnwagengestaltung. Die haben so ziemlich jeden Preis gewonnen, den es dafür gibt. Das war so für mich so ein Unternehmen, wo ich gesagt habe, wow, die sind wer, die haben einen Namen, ich will Teil davon sein. Ich selbst hatte damals noch so eine Affinität zur Automobilindustrie und habe mich da erstmal gut aufgehoben gefühlt.
Und hattest du auch so eine Verbindung zu Camper oder Reisemobilen? Also war das etwas, was du selber cool fandst?
Nicht in erster Instanz. Nicht, dass ich sage, okay, ich mache jetzt regelmäßig meinen Reisemobilurlaub. Das war ich nicht, sondern ich war eher jemand, der sich für diese Gedankenwelt sehr begeistern konnte. Was macht man denn auf so kleinem Raum? Wie macht man da ein schönes Lebensgefühl? Und wie verpackt man das äußerlich auf eine Art und Weise, also im Exterieur, das eben nicht altbacken ist oder einfach nach einem fahrenden Schuhkarton aussieht? Ich habe mich da so ein bisschen herausgefordert gefühlt.
Weil das ist ja sehr spannend, ne? So auf so kleinem Raum so viel Funktion unterzubringen. Da sind ja viele Designentscheidungen, die da eine Rolle spielen. Ja, super. Okay, und dann bist du da hingekommen?
Da bin ich da hingekommen und ich war insgesamt 3,5 Jahre dort. Und am Anfang ist es mir nicht so richtig aufgefallen. Man hat da für die ganzen großen Reisemobilmarken gearbeitet. Und so ungefähr nach 2 Jahren wurde das dann so ein bisschen repetitiv in den Entwürfen. Und da hat man dann sehr große Erfolge für eine sehr bekannte Marke eben dann erzielt, das mit hohen Umsatzsteigerungen und ähnlichem. Und dann haben eben die anderen Marken, die sind natürlich nicht blind, das gesehen und wollten das dann auch. Und so entwickelte sich innerhalb der Reisemobilbranche so eine gewisse Homogenität in der Ästhetik. Und dann hat man dann Entwürfe vorgestellt und hat dann plötzlich darüber gesprochen, ja, aber kann das hier nicht noch ein bisschen sportlicher sein, Automotive, also die gängigen Begriffe. Und diese tauchten dann einfach in jedem einzelnen Gespräch auf, bei jedem Kunden, egal wo man war. Und man hat immer wieder über die gleichen Sachen gesprochen, hat immer wieder die gleichen Arbeitsergebnisse hervorgebracht, weil das von Kundenseite sozusagen angefragt wurde. Und irgendwann habe ich mal die Frage gestellt, ja, warum wollt ihr das eigentlich? So, warum machen wir jetzt die Kurven wieder so? Oder warum lehnt ihr euch so sehr in diese Richtung? Und darauf gab es dann keine andere Antwort, als weil das gewollt ist, weil der Kunde es mag, weil der Markt es verlangt oder weil Wettbewerber das tun und so weiter. Also ich habe keine intrinsisch geführte Antwort bekommen. Das heißt, es gab da irgendwie keinen Hintergrund aus meiner Perspektive und auch auf weiteres Anfragen hinweg führte es wieder zum selben Ergebnis. Und das war so für mich ein bisschen der Punkt, an dem ich gesagt habe, nee, das deckt sich auf keinen Fall mit meinen Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, mit meiner Denkweise darüber, wozu ich als Designer eigentlich da bin. Und habe mich dann eben dann damals entschieden, mich selbstständig zu machen.
Das ist ja spannend. Also mal kurz einen Übertrag. Das passiert ja auch teilweise im Kommunikationsbereich. Nur weil irgendeine bestimmte Bildsprache, ein bestimmter Look cool ist, dann kommen die Briefings, so soll das sein. Also, ne? Oder im Verpackungsbereich. Ich möchte so eine Verpackung wie Apple. Ja, gibt es wahrscheinlich tausende Briefings. Oder hier der Jean-Rémy hat mir mal erzählt, wie viele Leute zu ihm gekommen sind. Ich will eine Kampagne wie Sixt. Ja, also allein das Briefing ist vollkommen inhaltsleer. Ich will eine Kampagne wie Sixt. Ja, was heißt das denn? Schwarz-Weiß und Orange oder so? Das hört sich jetzt so an, als wäre das im Produktbereich auch so. Da gibt es irgendwie Best Practice, also irgendeiner, der erfolgreich ist. Ach, diese Linienführung, diese Kurven, diese Und dann, was ja dann passiert, alles wird dann gleich. Ne? Also das heißt, die Differenzierung geht komplett raus. Und als du dann fragtest, warum fehlte eigentlich der sozusagen die Kraft, die Differenzierung überhaupt möglich machte?
Das ist richtig.
Ja,
das ist
genau richtig. So richtig.
Ja. Das ist das Blackbox-Phänomen. Alles muss aussehen wie das, was schon erfolgreich ist.
Genau. So, und dann hast du dich selbst gesagt, okay, das kann man besser machen. Und was vielleicht starten wir da einfach mal. Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, du denkst, also super wertvolles Konzeptdesign, aber eines der am meisten missverstandenen Konzepte, die da draußen sind. Und du sagst eigentlich, was ist das Problem der traditionellen Designansätze oder des traditionellen Verständnisses?
In der breiten Masse der Geschäftswelt wird Design als eine formgebende Disziplin verstanden, die zu einem gewissen Zeitpunkt, meistens am Ende irgendeiner Entwicklung, einer Sache ein Gesicht gibt. Und auch in der Gesellschaft wird Design so wahrgenommen, weil die Werbungen das so suggerieren. Wenn ein neuer Werbespot für ein Automobil zum Beispiel kommt, wird oft gesagt, mit innovativem Design. Und dann wird dann eben auf das Aussehen verwiesen. Die Definition von Design als formgebende Disziplin ist jedoch sehr nachteilig für Unternehmen. Denn dadurch werden große Aspekte, die eigentlich damit zusammenhängen, nicht wahrgenommen und nicht in den Entwicklungsprozess integriert. Das heißt, wichtige Schritte und Maßnahmen, die für den Produkterfolg, aber eben auch den Erfolg einer Marke notwendig sind, werden ausgelassen. Design als rein visuelle Disziplin zu verstehen, ist ungefähr so, wie das Backen eines Kuchens auf das Dekorieren zu begrenzen. Also natürlich ist das Aussehen, spielt das Aussehen eine wichtige Rolle. Es ist aber nicht der ganze Akt. Es ist nicht der ganze Akt der Wertschaffung. Und das ist es, was ganz wichtig ist, was Unternehmen verstehen müssen, was Unternehmensführer, Manager verstehen müssen.
Da werden sich die ganzen Markenverantwortlichen in den Unternehmen auch wiedererkennen jetzt gerade, die immer als die sozusagen das Coloring in Department gesehen wird. Ihr macht dann die Dinge hübsch am Schluss. Ne? Das Produkt wird auf den Tisch gelegt und gesagt, so jetzt macht ihr mal hier was, eine gute Kampagne drumherum, und das ist dann Markenführung. Ja? Also die Substanz. Ja, dann erhelle uns mal, was ist denn sozusagen ein besseres Verständnis von Design? Also wenn man das jetzt kurz an der Kaffeetheke mal auf den Punkt bringt, man hat zufälligerweise steht man gerade neben dem CEO und sagt, also hier in dieser Bude, wir verstehen einfach gar nicht, was Design ist. Was sollte es denn sein?
Sehr, sehr gute Frage. Ich muss mich an dieser Stelle so weit aus einer finalen Definition sozusagen zurücknehmen, weil es sehr, sehr viele Definitionen gibt. Für manche heißt es Ästhetik, für manche heißt es Entwurf, für manche ist es ein Prozess, und auf eine gewisse Art und Weise hat alles davon seine Berechtigung. Doch keine dieser Definitionen hilft jemandem zu verstehen, wie man Design für den Unternehmenserfolg nutzt. Und deswegen ist es erstmal wichtig zu verstehen, was Design überhaupt bewirkt, wo greift es überhaupt hin. Und um das wiederum zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, dass alle Produkte, die es gibt, sei es ein Schuh, sei es ein Stuhl, sei es ein Auto, eine Dienstleistung, eine Nutzeroberfläche, völlig egal, auf unendlich viele Arten und Weisen umgesetzt werden kann. Es gibt für jeden Schuh irgendwie 1000 weitere Schuhe. So. Und wenn man jetzt in die Industrie hineinguckt, dann sieht man ganz einfach, dass es in jeder Industrie ein paar Player gibt, ein paar Spieler gibt, deren Lösungen besser ankommen als die der anderen. Das bedeutet, dass die Umsetzungsweise oder bestimmte Umsetzungsweisen mehr Einfluss haben, positiven Einfluss auf den Kunden zum Beispiel, das Unternehmen oder die Umwelt, als andere. Und genau dieses irgendwie anders deutet darauf hin, was Design eigentlich ist. Wenn es unendlich viele Möglichkeiten gibt, einen Stuhl umzusetzen oder einen Stift, dann sollte man auf der Suche nach der besten Art und Weise sein, die dem Unternehmen und der gewählten Zielgruppe dienlich ist. Beispiel: Google war nicht die erste Suchplattform, Facebook war nicht das erste soziale Netzwerk, Starbucks war nicht die erste Coffeehouse-Kette. Die hatten alle Vorgänger. Und der Grund, warum diese Vorgänger gescheitert sind, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die jetzt großen Marken so führend sind, ist nicht das Was. Es ist nicht das, was sie geboten haben. Yahoo hat auch eine Suchmaschine geboten, sondern es ist das Wie. Wie das Was umgesetzt wurde. Und das ist es, worum es geht bei Design. Das Finden des richtigen Wies.
Und manchmal passiert das ja durch Zufall. Zum Beispiel Google hat ja diese Radical Simplicity, was wir alle mit Google verbinden. Ursprünglich lag es ja daran, dass die einfach nicht die Fähigkeit hatten, eine tollere Website zu programmieren, und haben dann einfach nur dieses eine Suchfenster da so plack in die Mitte gepackt und darüber Google geschrieben. Es ist ja also so praktisch Good Design by Accident. Also es hat ja dann ein starkes Bedürfnis bedient, eben diese wahnsinnig komplizierte Welt, tiefe Welt des Internets irgendwie so das Gefühl zu haben, ich habe da mehr Kontrolle drüber, weil diese einfache Website, so einfach ist der Zugang, das ist ja cool. Dann tippe ich da was rein und dann kommt was raus. Ja, das ist, finde ich, ein interessantes Beispiel jetzt mit Google. Also das ist sozusagen gutes Design kann auch per Zufall. Würdest du dem zustimmen? Also dass gutes Design manchmal aus der Unternehmensgeschichte per Zufall entsteht?
Absolut. Das passiert tagtäglich und ist auch völlig in Ordnung. Die Erkenntnis, die eigentlich da sein sollte, ist tatsächlich die, dass es einfach bessere Umsetzungsweisen gibt, die mehr Vorteile mit sich bringen als andere. Und die Suche nach diesem Wie ist das Entscheidende. Ob man das jetzt zufällig findet oder gezielt hervorbringt, ist für den Nutzer ohnehin irrelevant.
Das Problem beim Zufall ist aber, dass wenn es am Anfang der Firmengeschichte passiert, auch an dem Erfolgsmuster festzuhalten. Man versteht ja dann häufig gar nicht, warum das eigentlich so ist. Und das sehe ich bei vielen Firmen, die dann sozusagen ihr Erfolgsmuster wieder vergessen und dann spätere Designentscheidungen dann sozusagen anders fällen. Und dann ist der eigentliche, die eigentliche Quelle, die dieses Design so erfolgreich gemacht haben, verschüttet dann Stück für Stück. Ne? Hat häufig auch mit Menschen zu tun, die dann so intuitiv aus dem Bauch heraus einfach fühlen, was Sache ist. Und deshalb ist ja auch der Übertrag bei so Mittelständlern von der Gründergeneration auf die nächste Generation, da kann ja viel schief gehen. Ne? Und also das, was ich so auch in deinem Buch, was ich toll fand, also das möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen, du hast ja versucht, so einen ganz großen Wurf zu machen, mal so strukturiert, also ein strukturiertes Denkmodell da einzuführen und sagst ja nicht, das ist der einzige Weg, wie Erfolg entstehen kann. Ne? Wir haben gerade festgestellt, der kann auch durch Zufall entstehen, aber das ist ein strukturierter Weg, vom Zufall zu einer erfolgreichen Designstrategie zu kommen. Aber das, was ich auch noch rausgreifen möchte, viele verwechseln ja auch Design mit Oberfläche im Sinne von Produktdesign oder Kommunikationsdesign. Was du gerade aber gesagt hast, ist ja auch Prozessdesign. Ne? Also dass Prozesse designt sind, Interfaces sind designt. Das heißt, wir sind ja komplett umgeben von Designs. Vielleicht hast du Lust, ein bisschen mal gute Beispiele aus der Praxis zu illustrieren, wie mächtig das sein kann und so als zentraler Treiber. Jetzt haben wir so auf der metaphilosophischen Ebene darüber gesprochen. Lass uns einfach mal krass konkret werden. So, guck mal, was das bewegt hat. Also bei Facebook war es der Daumen, den sie ja versucht haben zu schützen, der ja auch eine sehr, sehr gute, sehr kraftvolle Designentscheidung war. Haben sie dann am Schluss nicht geschafft. Jetzt gibt es Daumen an vielen Stellen, aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wie mächtig sowas werden kann, weil es so intuitiv ist. Und dann, ja genau, und dann, was ist das Muster eigentlich aus deiner Erfahrung als Designer? Was macht Designentscheidungen, vielleicht gibt es da ein Muster, was macht es besonders stark?
Sehr gerne. Um ein Beispiel zu nennen, ich nehme mal ein sehr populäres und dann vielleicht eins von einem Unternehmen, das man nicht so kennt. Audi hatte Anfang der 2000er einen ziemlichen Aufstieg und entwickelte sich als Marke zu der coolen Automarke. Während bis dahin galt Mercedes immer als diese Luxusmarke mit dem immerwährenden Konkurrent von BMW. Und Audi hat dann tatsächlich in der visuellen Ausführung, sage ich mal, seiner Produkte eine Sprache gefunden. Und das ist mir tatsächlich sehr visuell, die sie immer wieder angewendet haben auf alle Produkte. Das ist dieser typische Audi-Frame, dieser Single-Frame im Kühlergrill beispielsweise und ganz bestimmte Kurven, die immer wieder aufgetaucht sind. Und dadurch, dass sie das immer wieder angewendet haben, haben sie über eine sehr breite Fahrzeugflotte, haben sie so ein neues Erkennungsmerkmal geschaffen, das tatsächlich im Trend lag, im Sinne der damals währenden Formsprache, was angesagt ist, was gemocht wird. Über die Zeit hinweg wurde das, was so gefeiert wurde, zu irgendeinem Zeitpunkt dann aber als, ach guck mal, der sieht ja aus wie alle anderen. Und das ist ein sehr interessantes Moment, in dem man einfach verstehen kann, dass das Wie temporär ist. Das bedeutet, es kann zu einem gewissen Zeitpunkt genau das Richtige sein, während es zu einem anderen Zeitpunkt einfach seine Wirkung verliert. Das kann aufgrund erhöhten Wettbewerbs sein, die zum Beispiel dann ähnlich aussehen, was passiert ist, aber eben auch aufgrund von Veränderungen im Nutzerverhalten und den Nutzerbedürfnissen, was ebenfalls passiert ist, als sich das Verständnis darüber, was Mobilität auszeichnet, eigentlich ist, geändert hat. Mhm. Und darauf muss man in Bezug auf das Produkt, in Bezug auf den Service, in Bezug auf die Unternehmenskommunikation, also wie das Unternehmen als solches spricht und erscheint, reagieren können. Das heißt, man muss diese Veränderung verstehen und dann das passende Wie mitentwickeln. Soll heißen, was du gerade gemeint hast, dass man vielleicht in der Gründung eines Unternehmens oder zu einem gewissen Punkt einen erfolgreichen Meilenstein etabliert hat oder ein funktionierendes Wie gefunden hat, heißt es noch lange nicht, dass es immerwährend funktioniert. In dem Moment, in dem der Wettbewerb sozusagen das Gleiche bietet, ob in der Wahrnehmung des Kunden, es geht nicht darum, ob es faktisch ist, sondern in der Wahrnehmung des Kunden, verliert dieser Wert ein wenig. Und dann muss man sich überlegen, kann man da mithalten, kann man da spielen? Ist die Marke an dem Punkt noch ausdrucksstark genug? Kommt das, was wir eigentlich vermitteln wollen durch unsere Designmaßnahmen, noch zur Geltung? Oder müssen wir uns neue überlegen?
Mhm. Sprichst du da jetzt aktuell über Funktionalitäten, die ja immer dann kopiert werden? Ne? Also fast kein technologischer Vorsprung lässt sich ja langfristig halten. Oder sprichst du auch über diese Distinctiveness? Also das war doch damals der Audi A80, der Audi 80, das war der erste, der sozusagen anders aussah von der lindgrünen Wackeldackel Hutschachtel-Generation der 70er Jahre. Und dann in den 80er Jahren war dann der Audi 80 der erste, der wirklich auch optisch komplett raus. Aber dann kam ja auch durch Vorsprung, durch Technik, kamen ja auch viele technologische Innovationen dazu. Es war nicht nur der Look des Autos, sondern dann gab es, ne, also von Quattro, der Audi Quattro, dann kommunikativ wurde es dann mit der Skischanze umgesetzt. Also das greift ja alles ineinander. Ne? Also das heißt, also ohne, dass die Ingenieure dann was Neues erfinden, gibt es ja nichts Neues. Also dann kann man ja nur das, was du am Anfang gesagt hast, eine neue Dekoration auf die Torte machen. Aber das, so wie ich dich gerade verstanden habe, ist also diese Innovation ja Pflicht, also weil die Bedürfnisse sich ändern. Und dann ist der Designer gefragt, diese Kongruenz herzustellen zwischen diesem inhaltlichen Teil, das ist jetzt die technologisch-inhaltliche Innovation, und dem dann wiederum markentypisch, aber also wiedererkennbar, einen Ausdruck zu verleihen. Also ich merke gerade, wenn ich selber so spreche, wie abstrakt das klingt. Also deshalb lass uns mal direkt die nächsten Beispiele uns anschauen. Weil ich glaube, also das, was ich jetzt bisher verstanden habe, man braucht ein Guiding Principle, also diesen Kern, der dann die nächste Generation mit der davor verknüpft, weil sonst wird es beliebig. Dann nimmt man also den neuesten Best Practice-Fall, was gerade jetzt aktuell ist oder den Leuten vielleicht auf der einen Seite aus Trendgründen gefällt, und dann verwäscht sich dann halt auch die Marke dadurch.
Sehr gut beschrieben, gefällt mir sehr. Ich würde dazu was ergänzen, bevor ich ein neues Beispiel aufzähle. Mhm. Grundsätzlich gibt es drei Arten, wie ein Unternehmen Wert für jemanden schafft, für seine Kunden zum Beispiel. Durch das, was es tut, durch das, wie es es tut und durch das, warum es es tut. Das Was, um beim Beispiel Automobil zu bleiben, ist bei jedem Kleinwagen, jeder Marke immer gleich. Der Was-Wert. Der Was-Wert eines Autos ist in der Regel der, dass man sich selbstbestimmt von A nach B bewegen kann. Vielleicht kommt noch der Wert dazu, dass man schwere Objekte transportieren kann. Aber ansonsten ist der Was-Wert ist bei jedem Auto gleich. Der Wie-Wert allerdings, der ändert sich ganz, ganz stark. Und zwar je nachdem, wie man dieses Auto eben ausführt. Der Warum-Wert einer Lösung, das ist das, was wir als Käufer in der Marke spüren. Das ist das, wenn wir uns einem Unternehmen zugewandt fühlen, aufgrund seiner Denkweise, aufgrund der Prinzipien, die es in seinen Produkten beispielsweise vertritt oder in der Art und Weise, wie es mit seinen Kunden umgeht. Das ist das, was wir fühlen und denken in Bezug auf ein Unternehmen aufgrund seiner Taten. Das sind diese drei Wertwelten. Und wenn man jetzt nochmal das Audi-Beispiel nimmt, dann haben die eben zu einem gewissen Zeitpunkt dieses Warum für sich gefunden, mit diesem Vorsprung durch Technik. Der Glaube daran, dass wenn man die Technik voranbringt, dass man auch das Produkt voranbringt und damit die Menschen, und die hatten diesen Leitfaden und die konnten diesen Vorsprung durch Technik als Vision etablieren und darauf basierend immer neue Lösungen entwickeln. Ein neues Was. Das ist das, wenn man innoviert, ein neues Was. Aber sie haben zur gleichen Zeit einen Weg gefunden, mit der Zeit das Wie einzuarbeiten. Das heißt, wenn sich Was und Wie überschneiden, damit eben der fixe Was-Wert, der immer gleich ist, multipliziert wird. Und dann ist genau das passiert, dass andere aufgeholt haben. Das heißt, sie haben ähnliche Botschaften gesendet, sie haben ähnliche Lösungen gefunden. Und dann wurde dieser Wert, der vermittelt wurde, diese drei Werte, der Was-, Wie- und der Warum-Wert, wurde angesichts der aufsteigende Konkurrenz immer kleiner. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man diese drei Wertschaffungsquellen miteinander vereint. Nur so wird das Produkt maximal wertvoll.
Ja, und was da ja interessant ist, dann, also am Anfang, das ist ja aktuell die aktuelle Diskussion über Differenzierung und Distinctiveness, die da brodelt, ne? Und das erklärt es eigentlich recht gut. Am Anfang ist auch für eine kleinere Marke, wir kommen jetzt übrigens gleich zu kleineren Marken, weil das ist ja so eine Kritikpunkt an diesen Diskussionen ist immer, wie man spricht immer über Apple und über Sony und über Audi. Aber was heißt denn das für mich hier? Ich bin Mittelständler, habe 500 Mitarbeiter und ich mache das und das. Da würde ich gerne gleich drauf kommen, weil das eine spezielle Expertise auch von dir ist. Aber was das ja eigentlich heißt, dass am Anfang die Differenzierung ein wichtiger Treiber auch der Markenkraft ist. Also, dass ich etwas anders tue. Also das, was das die funktionale Ziel bleibt gleich von A nach B und ich möchte schwere Lasten von A nach B bringen oder was auch immer. Oder ich möchte nur mich als Person nach A und nach B, egal. Das ist ja alles Hygienefaktor, das muss gewährleistet sein. Und dann auf der Art, wie ich das tue, da beginnt ja dann schon die Marke. Und das Warum ist dann sozusagen diese emotionale Motivierung oder die Motive, die dann Emotionen erzeugen. Also die sind nicht grundsätzlich emotional, sondern die Leistung, die erzeugt dann Emotionen. Und da werden Motive mit bedient. So. Und der Punkt, der mir da so hervorsticht, ist, dass die am Anfang diese technischen Vorteile, die ein bestimmtes Produkt hat, auch Aufmerksamkeit erzeugt. Ach, das habe ich ja noch nie gehört, wie Vierradantrieb, da. Danach haben alle Vierradantrieb. Aber irgendwann gewinnt die Marke durch diese Story auch immer wieder alles in diesem Vorsprungs- oder bei Volvo unter das Thema Sicherheit zu subsumieren. So eine mentale, starke Verfügbarkeit, dass die Leute, wenn sie ein sicheres Auto suchen, dann eben teilweise die Konkurrenz sich gar nicht genau angucken. Das heißt also gar nicht, obwohl sie technisch vergleichbar sind, wissen die Leute das gar nicht, weil sie sind ja sowieso überfordert von der Welt und müssen ihr Leben noch leben und dann kommt noch irgendeine Marke, die interessiert ja im Detail. Bei einer Kategorie wie Auto ist es noch öfter der Fall, aber bei den meisten Produkten ist es so, dass man ja gar nicht genau hinguckt, was denn die Konkurrenz bietet. Ich weiß aktuell zum Beispiel nicht, was die Leistungsdaten des Samsung Galaxy XY sind. Ich bin im Apple-Universum gefangen und interessiere mich eigentlich nur, ach, da ist ja schon wieder eine neue Generation da, da ist die Kamera jetzt noch besser geworden und ich vergleiche gar nicht mehr. Und das heißt also am Anfang, und um das jetzt zum Abschluss zu bringen, diese lange Sermon, ist also Distinctiveness am Anfang. Man muss zwar seine Distinctive Brand Assets aufbauen, also damit man erkennbar wird, aber die Differenzierung hat eine größere Bedeutung. Und mit der Unternehmens, sozusagen mit der Dauer, wie stark die Marke, wie groß die Marke wird, und wenn man dann am Schluss Marktführer ist, ist es eher wichtiger, extrem distinkt zu sein, immer wieder erkennbar zu sein, weil man ja praktisch das Default-Versprechen der Kategorie repräsentiert. Ja, ich bin sozusagen beim Vierradantrieb, würde ich sagen, ist Audi fast Default. Subaru und Audi würde ich bei Vierradantrieb mental bei mir im Kopf als Default verorten. So, das war nochmal nur so ein Punkt. Also vielleicht, wenn dir dazu noch was einfällt als Gedanke, also dass sich das auflöst, weil es war jetzt lange Zeit mit Aaron Burke Best diese Diskussion, nur noch meaningless Distinctiveness ist das, was Marken erfolgreich macht. Und da habe ich immer so ein Kribbeln im Bauch gehabt, dass ich gesagt, nee, das kann es doch eigentlich nicht sein. Mhm. Aber es ist halt auch nach Lebensphase der Marke ist das eine wichtiger als das andere. Und es ist immer beides da. Also auch am Anfang müssen die jungen Marken auch sofort Distinctive Assets aufbauen, die dann gepflegt werden über die Zeit. Aber später, wenn man groß ist, dann muss man vor allen Dingen seine Distinctiveness pflegen. Jetzt bin ich am Ende.
Sehr gut zusammengefasst. Und ich würde jetzt direkt auf die kleineren Unternehmen gehen, was das für die bedeutet. Vor ein paar Jahren habe ich für eine mittelständische Fahrradmarke, die zu einem größeren Konzern gehört, ein Fahrrad entwerfen sollen. Die Aufgabenstellung war ziemlich simpel. Es heißt, wir haben eine neue Generation an Tracking-Bikes und wir brauchen hierfür eine Gestaltung. So, als Designer setzt man sich daran, eruiert die Möglichkeiten, orientiert sich am Wettbewerb, um sich differenzieren zu können und kommt dann irgendwann zu einer Lösung. Während dieser Arbeit habe ich alle Tracking-Marken, alle in Deutschland relevanten Tracking-Marken zusammengefasst und habe auf einem Bild mal so 12 Fahrräder positioniert. Ich habe so eine Präsentation gemacht, habe die verschiedenen Fahrräder da eingefügt, bin zu dem Kunden gefahren und habe, bevor ich angefangen habe, über die Arbeitsergebnisse zu sprechen, in den Raum hineingefragt, welches von diesen Fahrrädern ist von euch? Und da saßen Produktmanager, der Geschäftsführer, Entwickler und es hat bestimmt 10 bis 15 Sekunden gedauert, bis der Erste gesagt hat, das und das. Soll
das
heißen,
das waren nur vom Verständnis, das waren nur die Silhouetten, die du gezeigt hast von den
das
Fahrrädern.
Das waren die Seitenansichten der Fahrräder. Ich habe die Pedale entfernt und so, dass man mehr oder weniger nur die Reifen, den Rahmen gesehen hat. Aber ich wollte wissen, wie schnell nehmt ihr das überhaupt wahr? Und dort in dieser Runde wurden dann die neuen Entwürfe anschließend vorgestellt. Und da wurden dann so marginale Veränderungen einfach im Rahmen angefragt, in Bezug auf die Rohrdicke beispielsweise, auf die verschiedenen Anbindungen der Schweißpunkte und so weiter und so fort. Und eben, wenn man rausgezoomt hat sozusagen aus diesem Produkt, aus diesen Details, die dann so in Anführungsstrichen anders waren, war das immer noch das gleiche Rad. Es hat sich immer noch perfekt überall eingereiht. Und dort habe ich damals die Frage gestellt, ob es intern Überlegungen dazu gibt, eine Sprache zu entwickeln, eine Idee zu entwickeln, um das Fahrrad tatsächlich so anders zu machen, dass nicht nur ihr im Raum das besser erkennt, sondern auch eure Kunden. Dass die mit einem Blick drauf zeigen können und sagen, ach, guck mal, das ist doch eins der Marke XY. Das Resultat dieser Frage war, dass das Projekt umgehend eingestellt wurde und man sich Gedanken darüber gemacht hat, okay, wie will sich diese Marke eigentlich weiterentwickeln? Wie will die morgen sein? Ende vom Lied ist, ich durfte dann nicht mehr damit weiterarbeiten. Das haben sie dann intern geregelt. Aber das ist der Punkt, den du, glaube ich, auch gerade genannt hast, dass es um Differenzierung geht, die spürbar ist, die wahrnehmbar ist. Nicht dem Selbstzweck wegen anders zu sein, sondern erkennbar anders mit einem Wert dahinter. Und das ist tatsächlich der Unterschied zwischen differenziert sein und anders sein. In einem Restaurant rote Tische zu haben und vielleicht eine grüne Speisekarte ist bestimmt anders, als es bei einem anderen Restaurant ist, aber es hat halt für den Kunden überhaupt keinen Mehrwert.
Aber nicht relevant anders, ne? Also die Relevanz, das Anderssein an sich ist kein Wert an sich. Es muss die Relevanz hergestellt werden. Aber das, was du gerade beschrieben hast mit der Rahmenform, ne? Also der Rahmen hat ja eine Grundfunktionalität. Der muss ja stabil sein. Der muss Vibrationen aushalten. Der muss, ne, was weiß ich, bestimmte Kabel aufnehmen können und so weiter. Dann sollte er möglichst leicht sein. Das sind ja sozusagen diese ganzen Hygienefaktoren. Und dann dieses, da fällt mir ein Beispiel von Distinctiveness ein bei Cannondale. Die hatten eine Weile, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch haben, diese Lefties, also das, wo die Vordergabel nur auf der einen Seite, so wie beim Motorrad, da ist das Vorderrad ja auch nur an einer Seite sozusagen angeflanscht, also nicht keine Gabel, sondern nur auf einer Seite, und haben gesagt, und die Herleitung fand ich damals toll, ich habe so ein Ding gekauft, weil mir das total Sinn gemacht hat, wir konzentrieren sozusagen das, was wir normalerweise für so eine Gabel ausgeben, konzentrieren wir auf eine, also der beste Stoßdämpfer, die beste Materialien, da und die Stabilität. Und außerdem sieht es einfach anders aus. Du siehst halt cooler aus. Du hast einen Lefty. Ja, und Leute sprechen einen sogar darauf an. Das heißt, da hast du sozusagen noch eine andere Motivation bei Radfahrern, die ja aufs äußere Erscheinungsbild auch starken Wert legen. Ne? Also zumindest, da gibt es noch Mountainbike und Rennradfahrer sind noch unterschiedlicher. Ich habe das Gefühl, die Rennradfahrer sind noch im Detail noch stärker. Da muss wirklich die Farbe der Schnürsenkel muss noch zum Rahmen passen. Da sind die Mountainbiker ein bisschen lockerer unterwegs. Aber das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, dass, gut, die Silhouette, weiß nicht, ob man es, wenn man es schwarz-weiß darstellt, ob man dann das Rad erkennt, aber man erkennt trotzdem schon aus der Ferne, wenn ein Rad halt sozusagen nur so eine Lefty-Gabel hat. Ja? Und wenn man das dann noch mit einer veränderten Funktionalität, die aus einer bestimmten Philosophie heraus entstanden ist, verbindet, dann hat man doch eigentlich den goldenen Gral des Designs. Und da hast du mir eine Geschichte erzählt in unserem Vorgespräch, wo das wieder so ein Mobile-Home-Hersteller genutzt hat. Vielleicht möchtest du uns die mal erzählen, weil ich glaube, die für die Hörer macht das ganze Prinzip sehr klar, also illustriert es sehr klar, weil wir ja auch damit angefangen haben. Ne? Die ganzen Mobile-Home-Hersteller machen eigentlich alles nach und am Schluss ist es nur noch ein Einheitsbrei.
Ja, sehr gerne. Ich denke, ich werde gleich zwei Beispiele nennen, damit das ein bisschen differenzierter ist von den Industrien her, dass wir nicht nur beim klassischen physischen Produkt hängen, sondern auch andere Beispiele noch haben. Fangen wir mit dem Reisemobilhersteller an. Bei dieser Marke, ich werde die jetzt an der Stelle einfach mal nennen, weil sie auch in meinem Buch vertreten ist, ist Niesmann und Bischoff. Niesmann und Bischoff ist innerhalb der größeren Hümer-Gruppe so das Luxus-Aushängeschild. Also es geht vom Premium-Anspruch nicht höher in der gesamten Industrie. Zumindest selten erreicht irgendjemand dieses Level. Und der Geschäftsführer von Niesmann und Bischoff, der erzeugt diesen Premium-Charakter ganz aktiv. Und zwar, das Unternehmen hat für sich selbst einen Slogan entwickelt. Der nennt sich Clue Inside. Und dieser Slogan Clue Inside ist eine Ideologie, ein Leitfaden für alles, was in diesem Unternehmen passiert. Für die Art und Weise, wie das Unternehmen mit seinen Kunden spricht. Für die Art und Weise, wie die Geschäftsräume ausgestattet sind. Oder zum Beispiel der Lounge-Bereich im Headquarter.
Wie äußert sich das? Illustriere das mal ganz kurz. Also wo ist denn der Clou dann im Lounge-Bereich oder in diesen Punkten?
Die Eingangshalle war ursprünglich mal, als ich angefangen habe, für die zu arbeiten, das war noch damals zurück in dem Designstudio, relativ klassisch, sage ich mal, ausgeführt. Es gab so 0815 Tresen mit mehr oder weniger kahlen Wänden. Und irgendwann hieß es, das sind nicht wir. Das drücken wir nicht aus. Da ist kein Clou dabei bei dieser Sache. Und deswegen hat man sich dann dazu entschieden, das alles insgesamt aufzuwerten mit einem sehr hochwertigen Tresen, mit anständigen Bandbekleidungen, dass es eben ein einladender Lounge-Bereich wird. Und wenn man auf die Messe geht, also dort, wo die meisten Caravan-Hersteller eben vertreten sind, und man kommt zunächst mal einem Bischof, dann hat man tatsächlich das Gefühl, aufgrund der Möbel, die dort gestellt sind, der Teppiche, der Wanddekoration, der kleinen Essensschalen, also hochwertigen Essensschalen, alles, dass man in einem Lounge-Bereich eines hochwertigen Luxushotels ist. Und das spürt man an jedem Ort in diesem Unternehmen und eben an den Produkten. Und der Leitfaden, Clue Inside, der schwingt bei allem mit, was die machen.
Das heißt, der Clou war dann, dass dieses Gefühl, was das Produkt vermittelt, also dieses Luxusreisen, mit dem Resonanzfeld Luxushotel praktisch erzählt wurde. Also, dass das.
Der Gedanke war, dass Kunden bzw. Menschen, die in einem Luxusreservoir oder Hotel eben Urlaub machen, ganz bewusst sich dafür entscheiden, nicht in ein 0815-Reisemobil wollen. Die wollen einen gewissen Status dort erleben. Mhm. Und das wird aufgrund dieser Ideologie bei allem verlangt, was das Unternehmen entwickelt. Das heißt, wenn dort innerhalb der Entwicklungsteams eine Idee vorgestellt wird, dann wird aktiv die Frage gestellt, worin ist da der Clou? Wie machen wir aus dem, was vielleicht in der Branche normal ist, etwas Besonderes? Wie erschaffen wir dort ein Erlebnis, das über das hinausgeht, was erwartet wird?
Das ist also so ein bisschen, das ist ja verbindet es ja mit Apple, wo man auch immer solche Momente hat. Oh, das ist aber clever. Das ist aber nett gemacht. Also so diese Momente auch, diese Serendipity, diese Zufallsmomente, wo man an seinem iPhone irgendeine Funktion entdeckt, die man vorher gar nicht kannte. Zum Beispiel bei den AirPods ist eine der Funktionen, die ich aktuell am meisten benutze, ist, dass das Ding halt piepsen kann, wenn ich es verloren habe. Das ist zum Beispiel ein Clou, weil ich das permanent verlege, diese AirPod Pros, diese kleine, ne, so, und dass die da mitgedacht haben. Und da sind wir bei einem Punkt, du hast gerade das Stichwort genannt, Experience. Du sagst, Experience-Driven Value Creation, so sagst du es in deinem Buch. Das finde ich einen sehr guten Begriff. Möchtest du ein bisschen ausführen, was du dahinter verstehst?
Sehr gerne. Experience-Driven Value Creation, dieser Begriff, den habe ich entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich der Erste bin, der ihn genannt hat, aber ich nutze ihn, um zum Ausdruck zu bringen, was das eigentliche Ergebnis eines jeden Erlebnisses mit einem Produkt ist. Nämlich die Bewertung der Erwartungshaltung im Kontrast zu dem, was gegeben wurde. Soll heißen, der Unterschied zwischen zwei Bohrmaschinen zum Beispiel ist ja nicht das Loch in der Wand, sondern das Erlebnis, das man hat, während man dieses Loch bohrt. Aber nicht nur das, sondern auch, wenn man diesen Bohrer kauft, die Verpackung liest, die Verpackung öffnet, ihn vielleicht erstmalig zusammenbaut, die Bits austauscht, den Akku austauscht, die Kindersicherung reinmacht oder ihn vielleicht selbstständig reparieren kann, wenn er kaputt ist oder eben einsendet. Und jeder einzelne dieser Momente erschafft ein Erlebnis, welches wir mit unserer Erwartungshaltung abgleichen. Und nur wenn diese Erwartungshaltung erreicht wird, akzeptieren wir es als gut. Und wird diese Erwartungshaltung überschritten, dann haben wir diesen Wow-Moment. Der ist zwar meistens nur ein, zwei, drei Mal, bis man sich dran gewöhnt hat, aber genau das ist es, was den Unterschied macht im Erlebnis zum Wettbewerbsprodukt beispielsweise. Und genau dieses Erlebnis ist das Ergebnis einer jeden Wie-Entscheidung. Das heißt, sei es ein Produkt, eine Dienstleistung oder auch ein Touchpoint, wie jetzt zum Beispiel ein Messestand oder eine Internetseite. Die Wie-Entscheidung, die man dort trifft, in der ersten Überlegung bis zur letzten Überlegung, führen am Ende zu einem Erlebnis vom Kunden. Und das ist es, was den Unterschied macht im Vergleich zu anderen oder eben keinen Unterschied macht und dementsprechend anders bewertet wird.
Super. Also wir sind ja ein Bildungspodcast, da haben wir doch den ersten großen Wert geschaffen. Wir schaffen dieses Modell, geben wir jetzt allen da draußen mit. Wo kann Wert durch Design entstehen? Er kann schon im Informationsprozess entstehen, das also als Kundenerlebnis oft in der Informationsbeschaffungsphase. Dann der Kaufprozess selber, also das Kaufen des Produkts kann, und das sieht man ja bei Nespresso oder auch bei Tesla, eine Designinnovation, wie kaufe ich eigentlich ein Auto oder wie kaufe ich Kaffee, sind hier zwei Innovationen. Dann ist der potenzielle Wert im Produkterlebnis selber. Ja, das heißt, wieder nehmen wir mal Nespresso, weil sich das jeder vorstellen kann, das Knacken der Kapsel, die metallische Oberfläche, die Art der Maschine, mit der ich da umgehe, ist ein ganz anderes Produkterlebnis, obwohl am Schluss das Produkt ist auch Kaffee, ne? Irgendwie so diese dunkle Flüssigkeit, die heiß einen wach macht. Ja? Und dann kommt noch hinzu das Markenerlebnis, ne? Und du nennst aus diesen ganzen Funktionen, so habe ich dich verstanden und so beschreibst du es in dem Buch, ist, du sagst also, wir müssen eigentlich Design-Ökosysteme schaffen. Und der Kern ist aus der Kundenperspektive. Das heißt, es gibt keine Qualität, außer die Wahrnehmung von Qualität. Und deshalb müssen wir den Entscheider, den Richter, der irgendwas bewertet, dessen Wahrnehmung in den Mittelpunkt von allem stellen. Und da sind wir beim Thema Kundenzentrierung. Also, und da sieht man auch, wie stark dein Thema jetzt mit allem zusammenhängt, mit Customer Experience, Brand Experience und hier Design ganzheitlicher verstanden als mehr als Oberfläche. Also, vielen Dank dafür. Das hast du super. Damit hast du schon mal allen Hörern vielleicht ein gedankliches Modell hoffentlich mitgegeben. Kannst du uns ein paar gute Beispiele noch nennen, an denen du das illustrieren möchtest? Und dann hast du gesagt, du würdest gerne über das Produkt hinaus das mal anhand von einem Prozess, weiß ich gar nicht, was dir da vorschwebt, Dienstleistung? Oder ich bin gespannt.
Sehr gerne. Ich würde nur ergänzend etwas hinzufügen. Und zwar, wenn man dieses Gedankenmodell nutzt, dann würde ich nicht davon sprechen, dass man Designsysteme entwickelt, Ökosysteme, sondern ein Erlebnisökosystem.
Was man dann designt, sozusagen.
Genau. Ein jedes Unternehmen sollte verstehen, dass es diese verschiedenen Arten von Erlebnissen schafft. In meiner Bewertung sind das drei Stück. Das ist das Markenerlebnis, was übergeordnet ist, was letztendlich das Gesamtresultat ergibt, also was wir über ein Unternehmen fühlen und denken. Das findet statt, bevor wir ein Kunde werden, und es findet statt, nachdem wir vielleicht schon ein Kunde waren und wieder einer werden wollen. Das zweite dieser drei Systeme ist das Kundenerlebnis, dass man eben versteht, okay, in dem Moment, in dem sich ein Mensch auf uns aktiv zubewegt, versteht er sich als Kunde. Und wie gehen wir damit um, zum Beispiel im Vergleich zum Wettbewerber? Und das dritte Erlebnis ist tatsächlich das Produkterlebnis, sei es jetzt ein physisches Produkt oder auch nur ein digitaler Service. Das spielt keine Rolle. Das ist eben auch ein Erlebnis, eine Erlebniswelt mit verschiedenen Schritten. Und vom Anfang bis zum Ende hängen diese zusammen. Das Produkt wirkt auf das Kundenerlebnis wirkt auf das Markenerlebnis. Und diese drei müssen in jedem Schritt gestaltet werden, das richtige Wie finden. Um ein Beispiel dazu zu finden, dass das alles ein bisschen summiert, würde ich auf Gustavo Gusto zurückgreifen. Gustavo Gusto ist eine Pizza-Marke, wenn man so möchte, die aktuell Tiefkühlpizza im klassischen Supermärkten anbieten. Diese Tiefkühlpizza ist so gut, das sage ich jetzt als Ergebnis dessen, was ich selbst erfahren habe, dass ich nicht mehr zum Italiener gehe, sozusagen. Es gibt nur wenige Restaurants dort, wo ich lebe, wenige italienische Restaurants, und keines davon macht so eine gute Pizza wie Gustavo Gusto, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen. Das ist mein persönlicher Geschmack.
Ganz kurz, wo lebst du denn?
In Freudenstadt im Schwarzwald.
Ah ja, sehr gut. Dann wissen meine Hörer das auch.
So, warum erzähle ich das jetzt? Das ist das Erlebnis, das ich mit diesem Produkt hatte. Einfach nur das Esserlebnis sozusagen. Drumherum findet ja nicht viel statt. Ich sitze in keinem schönen Raum oder so, sondern ich sitze bei mir am Esstisch, vielleicht mal auf dem Sofa, wenn die Kinder schon schlafen. Aber das ist das Esserlebnis. Jetzt kommt aber das eigentlich Erstaunliche an dieser Marke Gustavo Gusto. Die machen fast alles anders als die bestehenden großen Player im Tiefkühlpizza-Segment. Die Pizza von Gustavo Gusto ist wesentlich größer als die normale Tiefkühlpizza. Damit wollen sie sich schon mal an das Restaurant-Feeling ein bisschen annähern. Im nächsten Moment ist die Verpackung dementsprechend natürlich größer, was in der Tiefkühltruhe sofort auffällt. Aber die Gestaltung dieser Packung ist das eigentlich Interessante. Während die meisten Marken, die Wagners und Dr. Oetkers und wie sie alle heißen, ihr seit Jahrzehnten bestehendes System verfolgen mit den Pizzastücken, dem großen Logo und diesem Appetit anmachen, anregenden Bildern auf der Verpackung und immer wieder die gleichen Versprechen machen, geht Gustavo Gusto einen gänzlich anderen Weg. Die Verpackung von Gustavo Gusto ist fast ausschließlich weiß und die wird in der Mitte nicht von einem überschwänglich großen Bild der Pizza gekürt oder von dem Firmenlogo, wie es andere machen, sondern von einem humorvollen Spruch. Zum Beispiel bei der Pizza Margherita steht drauf, wir verwenden nur Mozzarella, alles andere ist Käse. Also, und es gibt da bei jeder Sorte einen eigenen Spruch auf dem Cover und auf der Seite, wo beispielsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum steht, so lang hält sie sich, aber so lang hältst du es nicht aus. Das heißt, auf jeder einzelnen Stelle auf dieser Pizza ist irgendwo eine Information versteckt, die dich zum Schmunzeln bringt. Das ist manchmal eine Beilage, zum Beispiel eine Tomate oder so, die grafisch so ausgeführt ist, als hätte man mit schwarzem Edding kleine Hände angemalt, die winkt, oder ein Knoblauch, das mit einem Fallschirm vom Himmel springt. Und es gibt ganz viele Elemente. Und das spiegelt sich in allem wider, was sie machen. Wenn man die Internetseite besucht, findet man das. Wenn man den ihre Social-Media-Auftritte besucht, findet man das wieder. Und das ist derart andersartig, dass es auffällt. Und jetzt kommt aber das Nächste. Es ist nicht einfach nur differenziert. Das heißt, das Produkt ist nicht nur anders, die Verpackung ist nicht nur anders, sondern es ist auch, wie sie sich selbst verstehen, markenwürdig. Und das sind diese beiden Punkte, die getrennt voneinander erstmal existieren, aber zusammengebracht werden müssen. Das heißt, ja, wir müssen anders sein. Wir müssen einen Weg finden, auf eine andere Art und Weise wertvoll für den Kunden zu sein. Aber wir müssen es auf eine markenwürdige Art und Weise tun, wie es zum Beispiel Niesmann und Bischoff tut. Das heißt, jede Entscheidung, die sich auf ein Produkt auswirkt, auf einen Kunden-Touchpoint oder auf einen Service, muss dem Markenanspruch entsprechen. Das Wie muss diesem Markenanspruch entsprechen. Und das macht eben eines dieser vier Säulen des richtigen Wies aus, dass wir den Markenwürdigkeit in unseren Entscheidungen erreichen.
Ich habe gerade mal, während du gesprochen hast, einfach nur Gustavo Gusto mal gegoogelt und dann auf Bilder. Also es ist wirklich es ist eine echte Steinoffenbarung. Ja, die Salami ist vom Rind, der Geschmack vom Feinsten. Ne? Also die heißesten Scheiben des Jahres. Also das, was du gerade sagst, diese Tonality ist also wirklich sehr distinkt im Pizza-Umfeld. Also ich packe Links in die Shownotes, dann kann man sich das mal genau angucken. Sehr, sehr schön. So, und was du gerade beschrieben hast, dass das eben nicht Zufall ist, weil das halt lustig ist, sondern aus einem bestimmten Verständnis heraus. Das heißt, Pizza, also was einen guten Italiener ja auch ausmacht, ist ja auch einen schönen Abend verbringen. Und das passiert ja häufig auch durch, wenn ich einen Kellner habe, der Humor hat und mit mir in Kontakt tritt, sozusagen, dann ist das sozusagen, ist es auch sehr authentisch. Das heißt, dass das Essen aus mehr besteht, als nur aus dem, was dann am Schluss auf dem Teller ist, sondern es ist der Prozess und die Art. Und das habe ich jetzt gerade so verstanden, dass das halt die Spitzenleistung, die in dem Produkt drin steckt, wird jetzt auch markenwürdig inszeniert. Das finde ich ein merkwürdiges Wort im positiven Sinne, was du da geschaffen hast, markenwürdig. Wie unterscheidest du in der Praxis, ob etwas markenwürdig ist? Weil man kann ja, wie du am Anfang gesagt hast, 1000 Ausgestaltungen machen, 1000 Entscheidungen finden. Was ist der Filter, den du nutzt und sagst, das ist jetzt zum Beispiel bei der Clou, das ist wirklich Clou genug, um markenwürdig in den Vordergrund gerückt zu werden als Leuchtturmleistung oder in der Kommunikation?
Sehr, sehr gute Frage. Der Punkt ist die Identität eines Unternehmens. Wenn ich von der Identität eines Unternehmens spreche, dann spreche ich davon, wer das Unternehmen in der breiten Masse versucht darzustellen. Viele Unternehmen, vor allem im Verlaufe der Zeit, tendieren dazu, in den böses Wort, Einheitsbrei zu geraten. Aufgrund dessen, dass sie vielleicht Dinge nach wie vor tun, wie sie schon immer getan wurden, oder weil sie sich von Anfang an der Best Practice orientieren. Das bedeutet, sie handeln nicht aus der eigenen Identität raus, so wie sich das Unternehmen selbst versteht, sondern aus dem, was sie woanders sehen oder vielleicht für richtig halten, ohne es selbst intrinsisch mit sich selbst ausgemacht zu haben. Das bedeutet, viele Unternehmen, denen mangelt es an einer Unternehmensidentität. Es wurde nicht definiert, das sind wir, so denken wir, wir sind der Meinung, dass. Das hat in ganz vielen Unternehmen niemals stattgefunden. Und wenn es das nicht gibt, dieses Selbstbild, ein inneres Selbstbild, dann entsteht das Außenbild komplett unkontrolliert. Das bedeutet, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind willkürlich. Die Entscheidungen, die von den verschiedenen Spielern innerhalb des Unternehmens getroffen werden, zielen nicht in dieselbe Richtung. Und somit entstehen immer Arbeitsergebnisse, seien es jetzt Produkte, Services oder Touchpoints oder Kundenerlebnisse, die sich nicht mit dem decken, wie das Unternehmen vielleicht eigentlich sein sollte oder in sich selbst sich versteht. Das heißt, die Unterscheidung zwischen dem Fremdbild, also dem Außenbild, wie andere ein Unternehmen wahrnehmen, das kann man nicht kontrollieren. Das ist das Resultat der eigenen Handlung. Aber die eigenen Handlungen müssen das Resultat einer Identität sein. Und diese Identität, die will definiert werden. Und ohne diese Definition kann man keine markenwürdigen Entscheidungen treffen.
Ganz toll beschrieben. Und was du da eigentlich beschrieben hast, ist das Herausarbeiten des Markenkerns und als Kompass, als Guiding Principle für die Ausgestaltung aller Unternehmensleistungen, von der Produktentwicklung bis zu den Prozessen. Also ich glaube, dass du nennst es anders, aber da kann ich sehr viel mit anfangen. Was du da eigentlich beschrieben hast, ist eben Markenstrategie. Ja? Und deshalb ist dieses erweiterte Verständnis von Design. Jetzt kommen wir, es macht viel Freude, mit dir darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass es auch schon viele gute Inspirationen gab. Jetzt würde ich das gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen für den Montagmorgen. Die Hörer sitzen montags morgens am Schreibtisch. Was würdest du als die drei, aus deiner Erfahrung, als die drei zentralen Do's and Don'ts oder vielleicht die ersten, ich habe erkannt, dass es für uns wichtig ist. Was ist, weil worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist eben, warum du sagst, Design beginnt in der Unternehmensspitze. Was sind die drei wichtigsten Punkte aus deiner Sicht, um so einen Prozess anzustoßen, um eine Designstrategie zu entwickeln?
Der erste Punkt ist tatsächlich, ein Verständnis in der Führungsriege dafür zu entwickeln, dass Design überhaupt Führungssache ist. Designen selbst hat nichts damit zu tun, ob man ein Designer ist oder nicht. Jede Entscheidung in der Marketingabteilung, jede Entscheidung in der Rechtsabteilung, jede Entscheidung in der Einkaufsabteilung, selbst im Human Resource, beim Einbringen neuer Leute, führt letztendlich zu einem bestimmten Arbeitsergebnis. Und dieses Arbeitsergebnis erzeugt wiederum ein bestimmtes Erlebnis. Und wenn es der Führung nicht gelingt, all diese verschiedenen einwirkenden Instanzen in dieselbe Richtung zu lenken, ihnen ein Bild in die Hand zu geben, eine Identität mitzugeben, einen Entscheidungspfad, eine Orientierung, dann kann das Ergebnis nicht optimal für den Kunden und optimal für das Unternehmen sein. Das ist natürlich das Ziel, eine Lösung zu entwickeln, die dem Unternehmen weiterbringt, aber eben auch, also strategisch in seiner Ausrichtung, was es sein möchte, und eben sich optimal für den Kunden anfühlt. Und nur wenn diese verschiedenen Spieler durch die Führung in eine Richtung gesteuert werden oder in zusammenarbeiten, sagen wir es mal so, und nicht gegeneinander, was leider oft genug passiert, dann kann ein optimales Produkt entstehen, eine optimale Lösung.
Also die Vorgabe des einigenden Gedankens, die Vorgabe der Strategie, der Clou. Alles, was nicht keinen Clou hat, ist für uns nicht, passt nicht zu uns, etc. Also die strategische Intention muss gesetzt werden von oberster Unternehmensleitung.
Und eingefordert werden.
Und
vor allem das. Weil es reicht nicht aus, eine PowerPoint-Präsentation zu entwickeln, in der sieht, das sind unsere drei Zielwerte und daran orientieren wir uns. Nein, das sind, wir müssen in Verben denken. Wir sagen, wir entscheiden so. Wir machen nur Lösungen, die und so weiter. Und wenn das von der Führung gelebt wird, kann es erzeugt werden. Wenn die Führung das nicht lebt, nicht anfragt, wird es im Ergebnis nicht umgesetzt. Das ist Punkt 1.
Da kurz eine Frage. Hast du einen Weg gefunden, um Unternehmensleitungen schnell zu sensibilisieren? So dieser klassische Elevator-Pitch, wo man, wenn man die seltene Gelegenheit hat, also Vorstände haben ja auch häufig eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne und die Kalender sind so dicht gepackt. Jetzt gibt es da irgendein Geheimnis oder etwas, was sich bewährt hat bei dir?
Wenn in Meetings mit meinen Kunden, die meistens irgendwie in der Führungsriege sitzen, bitte ich ganz oft darum, einen x-beliebigen Kollegen in den Raum zu holen. Und ich frage dann diesen Kollegen zusammen mit meinem Gesprächspartner, was er denn glaubt, was das richtige Wie beispielsweise für das neue Produkt ist, das sie entwickeln. Oder was die Idee dieses Mitarbeiters ist, was für eine markenwürdige Lösung da entstehen muss. Und dann bekomme ich eine Antwort. Dann hole ich einen zweiten Kollegen von denen rein und frage dasselbe. Und ich bekomme eine grundsätzlich andere Antwort. Und das ist ein Indikator dafür, dass es in der Führung in Bezug auf das Finden des markenwürdigen Wies mangelt.
Sehr gut. Das ist ganz toll. Das ist echt ein gutes Ding. Also, und was da fehlt, ist eben, bevor ich sagen kann, wofür etwas gut sein soll, kann ich gar nicht sagen, ob etwas gut ist.
Ganz genau.
Und das ist ja ein Ausdruck davon. Gut, super. Hast du noch einen zweiten und dritten Punkt? Wenn nicht, ist nicht schlimm, aber wenn dir noch so, was ist der zweite und der dritte Punkt, den du als besonders wichtig empfinden würdest?
Der zweite Punkt ist das Entwickeln einer Vision tatsächlich. Um es an einem Beispiel festzumachen, Philips entwickelt ursprünglich Consumer Electronics, also dafür ist es bekannt geworden, hat dann irgendwann aus grundstrategischer Sicht den Weg in die Medical Electronics gefunden und hat dann dort einen ganz neuen Ansatz zur Produktentwicklung für sich gefunden und so weiter und so fort. Der wird jetzt nicht im Detail beschrieben, aber ein Kern dieser Sache war, in Visionen zu denken. Da ging es dann dabei explizit zum Beispiel um das Schaffen eines Behandlungsraums für den Fall der Frühgeburt. Das heißt, wenn es zu Frühgeburten kommt, wie muss so ein Behandlungsraum aussehen? Wie wird es dann nachträglich Kind behandelt und so weiter? Da wurde dann eine sehr große Vision dafür geschaffen, wie das im besten aller Fälle umzusetzen ist. Und aufgrund dieser Vision konnte man verschiedene Einzellösungen entwickeln, die alle zur Vision irgendwann, zur Realisierung der Vision beitragen, Schritt für Schritt. Das ist jetzt nur ein Beispiel für alles, was ein Unternehmen tatsächlich versucht zu werden. Ohne eine Vision dessen, was das Unternehmen versucht zu werden, was es versucht zu erreichen, also welche Veränderungen es im Leben seiner Kunden erreichen möchte, kann es nicht zielführend neue Lösungen entwickeln. Das heißt, wir brauchen eine Lösung, eine Vision davon, wie der Optimalfall ist, und dann arbeiten wir darauf hin und gucken, dass unsere heutigen Lösungen, die wir wirklich zeitnah umsetzen können und möchten, diesem Bild dienlich sind.
Sehr gut. Also ein klares Zukunftsbild. Die Experience der Kunden beschrieben im Idealzustand. Super. Und hast du noch was Drittes, was du uns mitgibst?
Sehr, sehr gerne. Der dritte Punkt ist, glaube ich, der ausschlaggebendste, um das Thema Design am besten zu verstehen. Das ist der Schlüssel, um Design richtig zu verstehen, aber auch zu wissen, welche Art von Designern man sich ins Haus holt. Und damit meine ich nicht den Designer, der den Namen Designer im Titel trägt, sondern eine Person, die dazu beiträgt, das richtige Wie zu entwickeln. Das kann ein Ingenieur sein, das kann ein Vertriebler sein, das kann ein Anwalt sein. Also die richtigen Wie-Menschen ins Haus zu holen. Und das ist es, wenn die Führungskraft, wenn die Führungsspitze, die Managementkraft, wie auch immer, anfängt, in Erlebnissen zu denken. Das Erlebnis ist das Ziel einer jeden Produkt-, Service- oder Touchpoint-Entwicklung. Wenn man weiß, welches Erlebnis man für seinen Kunden erschaffen möchte, das heißt, wie anders es ist, wie explizit ausgerichtet es auf diesen speziellen Bedarf ist und nicht zum Beispiel verschiedenste Kunden anspricht, sondern nur einen, und wie das Erlebnis sein muss, damit wir sagen, das ist markenwürdig. Das wäre ein Erlebnis, wo wir sagen würden, hey, das entspricht dem, wer wir sind und wer wir sein wollen. Dann haben die Leute ein Werkzeug, alle Designer im Haus, also alle aktiven Designer und alle stillen Designer, die man als solche im ersten Moment gar nicht erkennt. In Erlebnissen denken ist das Ziel, anders formuliert, in Erlebnissen zu denken ist die Voraussetzung, um Design richtig zu verstehen und dann zu wissen, wo, an welcher Stelle im Prozess muss eigentlich eine Wie-Entscheidung getroffen werden.
Sehr gut. Und wie das bei Markenkraft so üblich ist, musst du jetzt all das, was wir besprochen haben, in einen Impuls übersetzen, den alle Markenverantwortlichen in Deutschland ein Jahr auf ihrem Bildschirm schon haben. Ein Satz, ein Hinweis, eine Aussage. Was würde da stehen?
Ich würde sagen, dass ich meinem, mein Mantra einfügen würde: Make something relevant. Mach etwas Relevantes. Als Menschen, wie auch als Unternehmer oder arbeitende Menschen, beziehen wir uns ganz oft auf die Qualitäten, die einfach alle auszeichnen. Wir sind als Unternehmen, legen besonders hohen Wert auf Qualität und auf Kundenservice. Und das sagen alle. Es ist das Ziel, relevant zu sein. Tu etwas Relevantes mit der Zeit, die du hast. Die ist so begrenzt. Und wenn du die Möglichkeit hast, wenn du sowieso arbeiten musst, wenn du dir sowieso Gedanken machen musst, dann mach dir Gedanken darüber, wie du einen relevanten Beitrag zu etwas leisten kannst. Also der Slogan heißt Make something relevant.
Make something relevant. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben mit unserem Gespräch ja auch was Relevantes geschaffen. Für mich auf jeden Fall sehr spannende Ausführungen, viel Inspiration dabei. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für dein Wissen. Und Link zu deinem Buch gibt es in den Shownotes. Und ich danke dir ganz herzlich, Stefan.
Ich danke. Vielen, vielen lieben Dank.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.